RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 23. März 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Dora, Sekar, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo, Flächenkontrolle sollte erörtert werden. Vizepräsident Yusuf Kalla, Indonesien sollte Fachoberschule und Polytechnik standardisieren. Indonesien und Russland erörterten Cybersicherheit. Zusammenarbeit im Sektor klein- und mittelständischer Unternehmen. Regierung wird bald 4 Solarkraftwerke in Ost-Nusa Tenggara bauen. Cirebon wird eine Städtepartnerschaft mit China anknüpfen und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert alle Seiten, sowohl die Traditionsbevölkerung, Regionalregierungen als auch die Unternehmen auf, den Zusammenstoß durch die Besprechung zur Lösung der Flächenkonflikte und der Fragen der Traditionsbevölkerung in jeweiligen Gegenden verhindern zu können. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern im Merdeka Palace in Jakarta, als er die Allianz der Indonesischen Traditionsbevölkerung empfing. Er fufot die Zentralregierung setzen sich immer in Verbindung mit den Regionalregierungen, sowohl den Provinz- und Bezirksregierungen als auch Stadtverwaltungen, um die Flächen für die Traditionsbevölkerung zu überprüfen. Der Präsident ruft auch die Bevölkerung auf, sich in Verbindung mit ihren jeweiligen Regionalleitern anlässlich der Genehmigung für die Flächenverwaltung für bestimmte Seiten aufzusetzen. Der Präsident fordert auch die Gründung einer Arbeitsgruppe der Traditionsbevölkerung, die Lösung der vorhandenen Konflikte zu vermitteln. Der Präsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man ein regelmäßiges dreimonatiges Treffen zwischen den Persönlichkeiten der Traditionsbevölkerung und dem Präsidenten veranstalten könnte. Dieses Treffen diene dazu, den Progress in der Lösung der mit der Bevölkerung verbundenen Konflikte zu evaluieren. Indonesien solle die Ausbildung der Fachoberschule und Polytechnik standardisieren, um die Produktivität der einheimischen Industrien zu verbessern. Das sagte der Vizepräsident Yusuf Kalla bei seinem Besuch in der Universität Raja Manggala in Bangkok, Thailand. Yusuf Kalla meint, dass Thailand die Technologie der Industrie und Manufaktur entwickelt habe, indem es mit der Entwicklung der Technologie und Industrie von der Fachoberschule beginne. Thailand habe 9 Universitäten mit der Technologiebasis während es in Indonesien nur eine Universität mit der Technologiebasis, nämlich das Bandung Technologieinstitut, gebe, erklärte der Vizepräsident weiter. Indonesien und Russland haben gestern beim bilateralen Treffen in Jakarta die Cybersicherheit erörtert. Diesem Treffen wohnten unter anderem der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, der Vizesekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation Ovo Kramov und der russische Botschafter in Indonesien Mikhail Gazulin bei. Wiranto sagte dabei, dass Indonesien im Sicherheitsbereich vor allem Antiterror und die Weise zum Schneiden der Finanzierungsroute des Terrorismus zusammengearbeitet habe. Obwohl Indonesien die nationale Maßnahme über Information und Cybersicherheit habe und die nationale Cyberagentur gegründet habe, solle der wissenschaftliche Austausch mit Russland durch das Grundprinzip der Staatsmaßnahme im Bereich der Sicherheit der internationalen Information die Sicherheit im Land fördern. Wiranto fuhrt, bevor Indonesien mit Russland darüber diskutiere, habe Indonesien die Cybersicherheit mit Australien, Indien und Singapur erörtert. Der Diebstahl der geheimen Daten oder empfindliche Informationen könne seriöse Bedrohungen für den Staat werden. Daher sei die Cybersicherheit sehr wichtig, erklärte Wiranto weiter. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und Japan die Zusammenarbeit im Sektor Klein- und mittelständischer Industrien stärken könnten. Zu diesem Zweck arbeitet Indonesien mit der japanischen Außenhandelsorganisation JETRO zusammen, die Investitionen der großen Unternehmen Japans anzulocken und klein- und mittelständische Unternehmer Japans zu fördern, um mit den nationalen Unternehmen zu kooperieren. Das sagte Erlangga Hartarto gestern in Jakarta nach dem Treffen mit dem indonesischen Botschafter in Japan, Arifin Tasrif. Laut dem Industrieminister übereinstimme diese Zusammenarbeit mit den Prioritätsprogrammen von Präsident Joko Widodo im Jahre 2017 in der Verteilung des Aufbaus und der nationalen Wohlfahrt. Die Stärkung dieser Zusammenarbeit mit Japan diene dazu, die Rolle klein- und mittelständischer Unternehmer, die einen großen Beitrag für die nationale Wirtschaft leisten, zu fördern. Der Minister fuhrt, dass klein- und mittelständische Unternehmen jährlich die nationale Wirtschaft signifikant ankurbeln könnten. Sie spielten auch eine wichtige Rolle in der Aufnahme der inländischen Arbeitskräfte. Die Zentralregierung werde bald 4 Solarkraftwerke in Ost-Nusa Tenggara bauen, sagte der Leiter des Amtes für Bergwerk und Energie von Ost-Nusa Tenggara, Boni Marisin, gestern in Kupang. Hat das Team aus dem Ministerium für Energie und Mineralvorkommen begleitet, um eine Forschung über den Bau dieser Solarkraftwerke zu machen. Boni Marisin fuhrt, dass der Bau der erneuerbaren Energie von Solarenergie das Programm des sogenannten Ministeriums sei. Im Zufolge fordere die Zentralregierung den Bau erneuerbarer Energie aus Solarenergie in Ost-Nusa Tenggara, da es in dieser Gegend ein großes Solarenergiepotenzial durch die lange jährliche Trockenzeit gebe. Die Entwicklung erneuerbarer Energie sei der Teil des Programms Indonesia Terang oder Helles Indonesien, das vom Ministerium für Energie und Mineralvorkommen initiiert werde. Der Bürgermeister von Cirebon in der Provinz West-Java, Nasruddin Aziz, und der chinesische Botschafter in Indonesien, Zifeng, werden das Programm der Städte Partnerschaft durchführen. Dieser Plan wurde kürzlich beim Treffen zwischen Nasruddin Aziz und Xi Feng in Chirebon geäußert. Nasruddin Aziz fuhr fort, dass Chirebon und China Gemeinsamkeiten durch historische Verbindung hätten. Der Bürgermeister zeigt sich optimistisch, dass diese Städtepartnerschaft eine Brücke für langfristige Beziehungen beider Seiten sein könnte. Er fuhr fort, dass Xi Feng versprochen habe, chinesischen Investoren die Stadt Chirebon vorzustellen. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.390,72 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.458,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.352 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 89%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Konkurrenz zwischen Online-Transport gegen konventionelle Transport. Nach dem bekannten französischen Philosophen René Descartes, wenn die Menschen anfangen zu denken, bedeutet dies, dass sie existieren. Weil die Menschen denken, kann es sichergestellt werden, obwohl es nur geringfügige Veränderungen gibt. Die enorme Veränderung des menschlichen Lebens in der Interaktion ist die Erfindung der Internettechnologie. Durch das Internet werden die Bedürfnisse der Menschen leichter erfüllt, vor allem für diejenigen, die in städtischen Gebieten leben. Die Anwesenheit des Internets und der verschiedenen Anwendungen führt aber auch zu einer unvermeidlichen Wirkung. Nehmen Sie zum Beispiel, es gibt Konflikte zwischen Online-Transportdienstleistungen und konventionellen. Dies geschah in einigen Städten in ganz Indonesien, auch in einigen anderen Ländern. Im Zusammenhang mit der Online-Bewerbung hat der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi die Regulierung des Verkehrsministers zur Umsetzung des Personenverkehrs durch öffentliche Kraftfahrzeuge ohne Flugbahn angewandt. Minister Budi sagte, dass diese Verordnung darauf abzielt, alle Parteien, insbesondere den öffentlichen Verkehrsbetrieben, gerecht zu werden. Die Vertrautmachung der Regulierung wird fortgesetzt, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Er bemerkte auch, dass diese Regelung voraussichtlich Rechtssicherheit für den Online-Transport bieten wird. Ein Forscher des Indonesian Instituts für Wissenschaften LIPI, Muhammad Jafar Eli, in seinem Schreiben auf dem Journalblog LIPI erklärte, das Problem der Online-Transport ist, dass es keine Rechtssicherheit gibt. Darüber hinaus sind die konventionellen Transportdienstleister nicht bereit, Online-Bewerbung zu begegnen. Infolgedessen sind die konventionellen Fahrer eifersüchtig mit den Online-Fahrern, die Passagiere leichter und genügend Einkommen bekommen. In diesen Tagen müssen die Menschen dem Internet oder dem Online-System danken. Viele Änderungen sind jederzeit möglich. Allerdings ist die Innovation im täglichen Leben sehr wichtig, auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel, die von der Gemeinde benötigt wird. Aber das Schicksal der konventionellen Transportdienstleister sollte nicht übersehen werden. Die Regierung muss umsichtig und streng sein, um jeden aufkommenden Konflikt zwischen dem Online-Transport und dem konventionellen zu begegnen. Die Öffentlichkeit als Verbraucher sollte nicht die Opfer sein. Allerdings sind die Anbieter von Online- und konventionellen Transport nicht benachteiligt.
Veränderung ist ein Muss, das nie vermieden werden kann. Alle Interessenvertreter müssen bereit sein, mit klügerem und aufrichtiger Weise zusammenzuarbeiten und den Online-Transport für eine bessere Zukunft zu akzeptieren.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 23. März statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 23. März 1919, an dem der Faschismusbewegung begann. Der Faschismus wurde im Jahre 1919 in Italien von Benito Mussolini eingeführt. Der Faschismus lehnt die Demokratie, den Parlamentarismus und die Freiheit des Wirtschafts ab. Der erklärte Gegner diesen politischen System ist der Kommunismus. Der Faschismus fordert die Vollmacht des Staates und die Unterordnung des Einzelnen unter den Willen eines Führers. Der Begriff Faschismo, der 19.000 zum Banner der revolutionären Arbeiterbewegung avanciert wurde ab 1919 mit dem Fasci di Combattimento identifiziert, jene Kampfbühne, die Mussolini im März 1919 gründete. Am 23. März 1950, an dem die Weltorganisation für Meteorologie gegründet wurde. Die Weltorganisation für Meteorologie ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie ist deren tonangebendes Organ in Belangen der Meteorologie, was der Zustand und das Verhalten der Erdatmosphäre, ihre Interaktionen mit den Ozeanen, das durch die entstehende Klima und die resultierende Verteilung der Wasserressourcen anbelangt. Die WMO hat 191 Mitglieder in Form von Staaten und Territorien, ihr Hauptsitz in Genf in der Schweiz. Am 23. März 1978 wurde Adam Malik als der dritte Vizepräsident Indonesien eingesetzt. Am 23. März 1978 wurde Adam Malik der dritte Vizepräsident von Indonesien ernannt. Seine Karriere begann als Journalist und der Leiter der Nationalistenbewegung. Im Jahr 1963 war Adam Malik Handelsminister. Im Jahr 1964 war der Vorsitzende der Delegation der Kommission für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen. Im Jahr 1966 war der zweite stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister im Kabinett Wicore II. Adam Malik erreichte seine höchste Karriere, als erfolgreich als Vizepräsident der Republik Indonesien war. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Imblickpunkt mit dem Titel Die Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin und Deutschland zur Stärkung der Kompetenz der indonesischen Arbeitskräfte. Die indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin hat am Freitag letzter Woche in Jakarta ein Antrittstraining für die Trainer in den Arbeitsplätzen in den Bezirken Karawang und Bekasi veranstaltet. Dabei gab Kadin den Teilnehmern internationale Zertifikate für die Grundstufe. Die Vertreter von verschiedenen Assoziationen, den Ministerien und der deutschen Botschaft wohnten dem Antrittstraining bei. Die deutsche Botschaft war der Sponsor dieses Trainings. Der Leiter der Indonesian Industry- und Handelskammer Kadin, Rosan Peruslani, sagte in seiner Begrüßungsrede, dass das internationale Zertifikat
den Ernst der indonesischen Regierung zeige, um vor der Konkurrenz in der Zeit der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu stehen. Das Antrittstraining ist eine der Antworten für die Herausforderungen in der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA. Indonesien muss hart arbeiten, um die Fähigkeit der derzeitigen indonesischen Menschenressourcen zu fördern. Damit können sie gegen die Arbeitskräfte anderer Länder, vor allem der Nachbarländer, konkurrieren können. Rosan Peruslani sagte weiter, das internationale Grundtrainingsprogramm für die Trainer in den Arbeitsplätzen ADAIB sei die Realisierung des nationalen Lehrlingsprogramms. Ihm zufolge arbeiten die indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin und die deutsche Industrie- und Handelskammer IHK Trier zusammen, um das TOT oder Trainings of Trainers Programm zu veranstalten. Das Trainingsprogramm soll dazu dienen, wie man über die Arbeit in jedem Unternehmen zu unterrichten, sodass die Lehre kann effektiv und effizient durchgeführt werden. Er ist der Meinung, dass die Menschenressourcen mit ausreichender Kompetenz an die Bedürfnisse der nationalen Industrie angepasst werden müssen, die heute existiert, um gegen die anderen Länder eng zu konkurrieren. Rosan Peruslani fügte hinzu, dass Arbeit einer der erfolgreichen Schlüssel für die Industrie in der Zukunft ist. Also erfordert es Tausende von professionellen Trainern. Darüber hinaus ist Indonesien seine Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen der globalen Konjunkturabschwächung, die vor einiger Zeit aufgetreten. Inzwischen unterstreicht der Vertreter der deutschen Botschaft, Johannes Kremer, die Verpflichtung der deutschen Regierung, eine Partnerschaft mit Indonesien zu machen, insbesondere um gemeinsam alle Bedürfnisse der beruflichen Bildung zu entwickeln. Johannes Kremer sagte auch, Deutschland halte Indonesien für einen strategischen Partner in Südostasien. Soweit im Blickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert alle Seiten, sowohl die Traditionsbevölkerung, Regionalregierungen als auch die Unternehmen auf, den Zusammenstoß durch die Besprechung zur Lösung der Flächenkonflikte und der Fragen der Traditionsbevölkerung in jeweiligen Gegenden verhindern zu können. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern im Merdeka Palace in Jakarta, als er die Allianz der indonesischen Traditionsbevölkerung empfing. Er fufot die Zentralregierung setzen sich immer in Verbindung mit den Regionalregierungen, sowohl den Provinz- und Bezirksregierungen als auch Stadtverwaltungen, um die Flächen für die Traditionsbevölkerung zu überprüfen. Der Präsident ruft auch die Bevölkerung auf, sich in Verbindung mit ihren jeweiligen Regionalleitern anlässlich der Genehmigung für die Flächenverwaltung für bestimmte Seiten auszusetzen. Der Präsident fordert auch die Gründung einer Arbeitsgruppe der Traditionsbevölkerung, die Lösung der vorhandenen Konflikte zu vermitteln. Der Präsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man ein regelmäßiges dreimonatiges Treffen zwischen den Persönlichkeiten der Traditionsbevölkerung und dem Präsidenten veranstalten könnte. Dieses Treffen diene dazu, den Progress in der Lösung der mit der Bevölkerung verbundenen Konflikte zu evaluieren. Indonesien solle die Ausbildung der Fachoberschule und Polytechnik standardisieren, um die Produktivität der einheimischen Industrien zu verbessern. Das sagte der Vizepräsident Yusuf Kala bei seinem Besuch in der Universität Raja Mangala in Bangkok, Thailand. Yusuf Kala meint, dass Thailand die Technologie der Industrie und Manufaktur entwickelt habe, indem es mit der Entwicklung der Technologie und Industrie von der Fachoberschule beginne. Thailand habe 9 Universitäten mit der Technologiebasis, während es in Indonesien nur eine Universität mit der Technologiebasis, nämlich das Bandung Technologieinstitut gebe, erklärte der Vizepräsident weiter. Indonesien und Russland haben gestern beim bilateralen Treffen in Jakarta die Cybersicherheit erörtert. Diesem Treffen wohnten unter anderem der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, der Vizesekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation Ovo Kramov und der russische Botschafter in Indonesien Mikhail Gazulin bei. Wiranto sagte dabei, dass Indonesien im Sicherheitsbereich vor allem Antiterror und die Weise zum Schneiden der Finanzierungsroute des Terrorismus zusammengearbeitet habe. Obwohl Indonesien die nationale Maßnahme über Information und Cybersicherheit habe und die nationale Cyberagentur gegründet habe, solle der wissenschaftliche Austausch mit Russland durch das Grundprinzip der Staatsmaßnahme im Bereich der Sicherheit der internationalen Information die Sicherheit im Land fördern. Wiranto fuhrt, bevor Indonesien mit Russland darüber diskutiere, habe Indonesien die Cybersicherheit mit Australien, Indien und Singapur erörtert. Der Diebstahl der geheimen Daten oder empfindliche Informationen könne seriöse Bedrohungen für den Staat werden. Daher sei die Cybersicherheit sehr wichtig, erklärte Wiranto weiter. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und Japan die Zusammenarbeit im Sektor Klein- und mittelständischer Industrien stärken könnten. Zu diesem Zweck arbeitet Indonesien mit der japanischen Außenhandelsorganisation JETRO zusammen, die Investitionen der großen Unternehmen Japans anzulocken und klein- und mittelständische Unternehmer Japans zu fördern, um mit den nationalen Unternehmen zu kooperieren. Das sagte Erlangga Hartarto gestern in Jakarta nach dem Treffen mit dem indonesischen Botschafter in Japan, Arifin Tasrif. Laut dem Industrieminister übereinstimme diese Zusammenarbeit mit den Prioritätsprogrammen von Präsident Joko Widodo im Jahre 2017 in der Verteilung des Aufbaus und der nationalen Wohlfahrt. Die Stärkung dieser Zusammenarbeit mit Japan diene dazu, die Rolle klein- und mittelständischer Unternehmer, die einen großen Beitrag für die nationale Wirtschaft leisten, zu fördern. Der Minister fuhrt, dass klein- und mittelständische Unternehmen jährlich die nationale Wirtschaft signifikant ankurbeln könnten. Sie spielten auch eine wichtige Rolle in der Aufnahme der inländischen Arbeitskräfte. Die Zentralregierung werde bald vier Solarkraftwerke in Ost-Nusa Tenggara bauen, sagte der Leiter des Amtes für Bergwerk und Energie von Ost-Nusa Tenggara, Boni Marisin, gestern in Kupang. Hat das Team aus dem Ministerium für Energie und Mineralvorkommen begleitet, um eine Forschung über den Bau dieser Solarkraftwerke zu machen. Boni Marisin fuhrt, dass der Bau der erneuerbaren Energie von Solarenergie das Programm des sogenannten Ministeriums sei. Im Zufolge fordere die Zentralregierung den Bau erneuerbarer Energie aus Solarenergie in Ost-Nusa Tenggara, da es in dieser Gegend ein großes Solarenergiepotenzial durch die lange jährliche Trockenzeit gebe. Die Entwicklung erneuerbarer Energie sei der Teil des Programms Indonesia Terang oder Helles Indonesien, das vom Ministerium für Energie und Mineralvorkommen initiiert werde. Der Bürgermeister von Cirebon in der Provinz West-Java, Nasruddin Aziz, und der chinesische Botschafter in Indonesien, Xi Feng, werden das Programm der Städtepartnerschaft durchführen. dieser Plan wurde kürzlich beim Treffen zwischen Nasruddin Aziz und Xi Feng in Cirebon geäußert. Nasruddin Aziz fuhr fort, dass Cirebon und China Gemeinsamkeiten durch historische Verbindung hätten. Der Bürgermeister zeigt sich optimistisch, dass diese Städtepartnerschaft eine Brücke für langfristige Beziehungen beider Seiten sein könnte. Er fuhr fort, dass Xi Feng versprochen habe, chinesischen Investoren die Stadt Cirebon vorzustellen. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.390,72 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.458,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.352 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 89%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach Gorontalo zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, das Java Tondano Kunst und Kulturfestival wurde kürzlich von der Bezirksregierung Gorontalo in Yosonegoro durchgeführt. Das diente dazu, das Treffen der Volksgruppe der Java Tondano aus den verschiedenen Gegenden Ostindonesiens, Ternate, Zentral, Nord-Sulawesi und Gorontalo zu stärken. Bei diesem Festival wurden verschiedene Aktivitäten und Wettbewerbe gezeigt, wie unter anderem der traditionelle Tanz Hadrah Kreasi und der Tanz Dana-Dana, sowie einen Redewettbewerb in der Java Tondano Sprache. Dieses Mal werden wir Ihnen über der Tanz Dana-Dana berichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tanz Dana-Dana ist einer der Traditionellen von Gorontalo. Dieser Tanz ist bekannter geworden, nachdem der islamische Einfluss sich in Gorontalo entwickelt hat. Damals diente die Vorführung des Dana-Dana dazu, den Islam zu verbreiten. Wurde ebenso bei den Hochzeitszeremonien des Sultans Amai und der Prinzessin Owotangu vorgeführt. Seit jener Zeit ist dieser Tanz unter der Bevölkerung von Gorontalo bekannt. Ursprünglich wurde von den Männern und Frauen als Paar getanzt. Aber wegen der strengen Regeln in der islamischen Lehre dürften noch die Männer diesen tanzen. Durch Weiterentwicklung der Ära dürften nun auch die Frauen Dana-Dana tanzen. Die Bewegung, Formation und Kleidung der Frauen sollen aber der islamischen kultigen Lehre folgen. Der Tanz Dana-Dana selbst kommt aus der lokalen Sprache Daya-Dayango und bedeutet Bewegung aller Körperteile durchlaufen. Es wird von 2 bis 4 Personen getanzt und die dabei ausgeführten Bewegungen sind dynamisch.
Alle Körper Teile bewegen sich aufgrund nach dem Musikrhythmus und der Tanz wird von der traditionellen Campus-Tamburin-Musik wie auch von einem Liebeslied begleitet. Bei diesem Lied handelt es sich um Ratschläge für das Leben in der Jugend. Der Tanz Dana Dana beschreibt tatsächlich die energische Jugend mit großer Lebensbegeisterung und die enge Freundschaft unter den Jugendlichen. Daher nennt die dortige Bevölkerung diesen Tanz Freundschaftstanz. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tanz Dana Dana wird gewöhnlich während der Feiertage in Gorontalo vorgeführt. Wenn man die Funktion dieses Tanzes sieht, dient ihre Vorführung als Äußerung des Dankes und der Freude. Wenn man aber die Bewegung dieses Tanzes achtet, so entdeckt man einen Freundschaftstanz der Bevölkerung. Bei der Vorführung des Dana Dana gibt es zwei Tanzarten, den klassischen und den modernen Dana Dana. Bei der Vorführung des Klassischen fokussiert man sich auf das Konzept des Dana-Dana-Tanzes in der Vergangenheit. Die Bewegung ist der ursprüngliche Tanz. Der moderne Dana-Dana ist ein weiterentwickelter Tanz. Hier variieren die Bewegung, Formation, das Kostüm und die Zahl der Tänzer und werden von einer Tanzgruppe vorgeführt. Obwohl dieser Tanz geändert wurde, verlässt man die ursprüngliche Bewegung des Tanzes nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Dana Dana Tanz. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über den Zauber der Kulmination der Sonne. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Äquator ist eine imaginäre Linie in der Mitte des Planeten zwischen zwei Polen und parallel zur Drehachse des Planeten. Die Äquatorslinie trennt die beiden Teile der Erde, der nördlichen Hemisphäre und der südlichen Hemisphäre, von allen Städten oder Ländern, die durch die Äquatorslinie passiert werden, gibt es nur eine Stadt auf der Welt, die gerade durch den Äquator gespalten oder gekreuzt, nämlich die Stadt Pontianak in West Kalimantan, sodass diese Stadt so besonder ist. Im Jahr 1928 machte ein niederländischer Geograf die internationale Expedition nach Pontianak und bestimmte den Punkt des Äquators. Im selben Jahr dann wurde das Denkmal in von Feilen Meilenstein als Äquators Nullpunktmarkierung gebaut. Später im Jahr 1990 wurde es mit der Herstellung der Kuppel umgebaut, um das ursprüngliche Denkmal zu schützen. Am 1 und 16 bis 3 und 16 März gibt es ein einzigartiges Phänomen in der Stadt Pontianak, genau auf dem Äquatorsmonument in Pontianak. Das Phänomen ist der Kulmination der Sonne genannt. Die Kulmination der Sonne ist ein Phänomen, wenn die Sonne direkt über dem Äquator war. Zu diesem Zeitpunkt ist die Position der Sonne direkt über dem Kopf, sodass die Schatten von Objekten auf der Erdoberfläche ist nicht sichtbar. Die Kulmination der Sonne kam es tatsächlich zweimal im Jahr, nämlich am 21. bis 23. März und 21. bis 23. September. Am 21. März 2017 geschah das Phänomen 11 Uhr in Indonesian Zeit, dann am 22. März 2017 regnete es 23. Uhr 50 Minuten und am 23. März 2017 regnete es 11 Uhr 49 Minuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das touristische Potenzial von Pontianak zu fördern, vor allem der Äquatordenkmal, hält die Pontianak Stadtverwaltung einen Charme der Kulmination der Sonne auf 21. bis 23. März 2017. Diese Veranstaltung wird gehalten, weiterhin ein einzigartiges Naturphänomen, die einzige in Indonesien ist, zu sehen. Die Thema des Zaubers der Kulmination der Sonne im March ist die Stadt Pontianak, des Äquatorstadt auf dem Weg zu einer kreativen und Wettbewerb. Vor mehrere Tage wurde es eine Vielzahl von Aktivitäten, einschließlich der Malaysian und Dayak Tanz, Chinesischen Tanz, Volkslieder, Volksmusik, Zeitgenössischer Tanz, Reime, Gedichte, Selfie-Fotografieren und kulinarische Köstlichkeiten gehalten. Eine einzigartige Sache von der Zauber der Kulmination der Sonne im März ist die Beteiligung der Gemeinschaft in der Kreativwirtschaft von Subsektor in Pontianak, wie die Gemeinschaft der Bänkelsänger, Magi, Kunstgalerien und der Akademischen Gemeinschaft. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Heute spielen wir für Sie aber die alten Pop-Lieder Indonesiens. Dieses Mal stellen wir Ihnen den Indonesian Pop-Sänger Melky Goeslo vor. Durch diese Lieder können wir an die Vergangenheit sich erinnern. Wurde im Jahre 1947 in Morotai, Halmahera, den Molukken geboren. Hat viele Erfahrungen als Sänger von seinen Familien. Dadurch hat einen Erfolg als Sänger erreicht. Liebe Zuhörer, ein Lied von Melky Goeslo, das wir Ihnen präsentieren möchten, hat den Titel Pergi untuk Kembali oder auf Deutsch Gehen zu Zurück. Gute Unterhaltung. Musik.
pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku.
Liebe Zuhörer, Melki Kuslo erhielt viele Auszeichnungen. Im Jahre 1995 erhielt er eine Auszeichnung als der beste Popsänger. Er war nicht nur Solosänger, sondern auch ein Duett mit der indonesischen Sängerin Diana Nasution. Sein Duettalbum wurde auf dem Musikmarkt gut verkauft. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von diesem Duettalbum mit dem Titel Malam Yang Dingin oder Die Kalte Nacht. Viel Spaß beim Zuhören.
Kita akan kembali sama.
Liebe Zuhörer, wegen Melki Kuslo viele Shows in verschiedenen Gegenden in Indonesien beschäftigte, war danach krank. Im Jahre 2005 starb Seine Tochter Melki Kuslo hat auch musikalische Begabung. Melki Kuslo ist als Sängerin und Komponistin in Indonesien sehr bekannt. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Melki Kuslo mit dem Titel Ballade Pelaut oder auf Deutsch Ballade von dem Seemann. Auf Wiederhören. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co sbs.com.au/bahasa-indonesia.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.